8, Vers 19 war das. Gegen den Fürsten des Heeres des Himmels wird er auftreten. Genau das ist hier beschrieben. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn gar aus ist. Auch von diesem Zorn haben wir gelesen, Kapitel 8, Vers 19, der Zorn Gottes über Israel als Läuterung. Diese ganze schwere Zeit in diesen 3,5 bzw. 6,5 Jahren von 171 bis 164, diese schwere Zeit war ein Zorngericht, ein Läuterungsgericht Gottes über Israel, weil so viele Israeliten sich dem Griechentum zugeneigt haben und kompromissbereit geworden waren. Gott schickt hier also ein Gericht, dass das schwere Leiden ist gleichzeitig ein Läuterungsgericht. Ich denke, hier eine Parallele ist in 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 17. Das Gericht muss anfangen beim Haus Gottes. Und hier ist es auch so. Das Gericht fängt an beim Haus Gottes. Hier das Volk Gottes. Bis der Zorn gar aus ist, denn das Festbeschlossene vollzieht sich. Wir haben von diesem Festbeschlossenen schon gelesen, Kapitel 9 am Ende, wenn Sie sich erinnern. Das Festbeschlossene ist der Plan Gottes. Es wird geschehen, wie das Gesetz der Meder und Perser. Es wird sich erfüllen. Das ist das Wort der Wahrheit. Und es wird so kommen. Es muss so kommen. Der Herr Jesus hat auch mal so gesagt. Es muss so kommen. Matthäus 24. Eine Parallele. Nicht eine Erfüllung, sondern eine Parallele zu Daniel. Übrigens, dass Sie das verstehen. Später, wenn der Herr Jesus in Matthäus 24 von Daniel spricht, einmal erwähnt er ganz kurz, wenn er den Gräuel der Verwüstung stehen seht an heiliger Stätte, wovon der Prophet Daniel gesprochen hat, wer das liest, der achte darauf. Wenn der Herr Jesus das gesagt hat, Matthäus 24, Vers 15, wenn der Herr Jesus das gesagt hat, dann meint er nicht, dass das die Erfüllung von Daniel ist, sondern meint er, das ist die exakte Parallele von dem, was unter Daniel geschah und damals unter Antiochus. Er sagt, die Zeit wird nochmal, die Geschichte wiederholt sich. Und er sagt, es wird schlimmer werden als zu Antiochus. Es wird eine so große Drangsal kommen, sagt er dort, Matthäus 24, wie Jerusalem noch nie gesehen hat und noch je sehen wird. Die kam ja dann auch im Jahre 70 nach Christus oder 66 bis 70 nach Christus. Genau wie der Herr vorausgesagt hatte, kam es alles so, aber noch viel schlimmer als unter Antiochus. Damals, als die Römer kamen und den Tempel zerstörten und nicht nur den Tempel, die ganze Stadt. Und eine schreckliche Zeit war das, auch, waren auch übrigens ungefähr 3,5 Jahre von 66 bis 70 nach Christus. Also, jetzt gehen wir zurück zu Daniel. Vers 37. Und auf die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Es ist nicht ganz klar, was hier gemeint ist. Meint es hier Apollos, die Götter seiner Väter, die Väter von Antiochus, also seine Vorfahren, haben den Gott Apollos verehrt. Er wollte aber den Jupiter verehren. Vielleicht ist das gemeint. Oder heißt es einfach, dass er den Gott des Krieges verehrt, nämlich den Krieg als Gott? Das könnte auch gemeint sein. Nun, jedenfalls auf die Götter seiner Väter wird er nicht achten, noch auf das Begehrenswerte der Frauen. Auch was das heißt, ist nicht so ganz klar. Heißt es, dass er keine Frauen möchte? Oder heißt es, dass er nicht die Kostbarkeiten oder die Schönheiten, die Frauen begehren, will, sondern dass er ganz anderes, an ganz anderen Dingen interessiert ist. Nicht an diesen Sachen, wo die Frauen interessiert sind, sondern er ist interessiert an Krieg, an Zerstörung, an Kampf. Noch auf irgendeinen Gott, hier zeigt es sich, dass er gar nicht so religiös ist, dieser Antiochus. Er sagt zwar, dass er den Zeusgott ehrt, aber der Zeusgott, der bekommt die Gesichtszüge des Antiochus, so dass er sich selbst eigentlich verehrt und nicht den Zeus. Noch auf irgendeiner Gott wird er achten, sondern über alles wird er sich erheben. Über alles Göttliche, alles Ehrfurchtsvolle, über den Gott Jahwes wird er sich erheben. Er wird alles lästern und zerstören. Er wird den Tempel verunreinigen mit einem Opfer eines Schweines. Und er wird den Götzendienst einführen anstelle des Gottes Jahwes in Jerusalem. Vers 38, aber stattdessen wird er den Gott der Festungen ehren. Das ist der Krieg, der Gott der Festungen. Den Krieg wird er ehren. Einen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er ehren mit Gold und mit Silber, mit Edelsteinen und sonstigen Kostbarkeiten. Sein ganzes Geld setzt er ein, um Kriege zu führen. Er setzt so viel Geld ein, dass er zum Schluss gar kein Geld mehr hat, vor lauter Kriege führen. Er war immer wieder in Geldnot. Vers 39, und mit Hilfe des fremden Gottes, also mit Hilfe des Krieges, wird er handeln gegen die starken Festungen, und denen, die ihm Anerkennung geben, wird er viel Ehre erweisen, und er wird ihnen Herrschaft verleihen über die vielen, hier ist die jüdische Menge des Volkes gemeint, also er wird diejenigen aus den Juden, die ihn annehmen, denen wird er Ehre geben, denen wird er Gunst geben, dann gibt er Ländereien oder Geld oder etwas. Und er wird ihnen Herrschaft verleihen über die vielen, über die Masse des jüdischen Volkes und wird Land zum Lohn austeilen an diejenigen, die ihm ehren, denen gibt er verschenkte Besitzungen, Ländereien. Vers 40, und zur Zeit des Endes, jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, und zur Zeit des Endes. Bisher hieß es immer bis zur Zeit des Endes, bis zur, und es ist noch nicht das Ende. Jetzt aber kommt das Ende. Welches Ende? Immer wieder das gleiche Ende. Es geht immer noch um das Ende des Antiochus. Also und zur Zeit des Endes wird der König des Südens sich mit ihm stoßen, wie zwei Tiere, die aufeinander losrennen. Und das ist also der Ägypterkönig, wird gegen den Nordkönig, gegen Antiochus den Vierten, anrennen. Es wird wieder zu Kampf kommen, heißt das. Und der König des Nordens wird wie ein Wirbelwind gegen ihn heranstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen und wird in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das Land der Zierde kommen, Israel, und viele unterliegen und kommen zu Fall, aber diese entkommen seiner Hand. Edom und Moab und die vornehmsten der Söhne Ammons. Und er streckt seine Hand aus nach den Ländern, auch das Land Ägypten entkommt nicht. Und er herrscht über Schätze an Gold und Silber und über alle Kostbarkeiten Ägyptens. Und die Luwiten und Kuschiten, das ist Libyen und Äthiopien, sind in seinem Gefolge. Da erschrecken ihn Gerüchte von Osten und von Norden her. Und er zieht in großer Grimmglut aus, viele zu vernichten und an ihnen den Bann zu vollstrecken. Und sein Palastgezelt schlägt er auf zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Das ist das Mittelmeer und der Berg der heiligen Zierde ist der Zionsberg. Also dort in Israel stellt er seine Zelte auf. Und er kommt zu seinem Ende und es ist keiner da, der ihm helfe. Diese Verse sind oft umstritten gewesen und manche haben gesagt, das bezieht sich gar nicht auf Antiochus, das kann gar nicht so sein, denn das ist ja gar nicht so gewesen mit Antiochus. Und sie sagen, das bezieht sich auf irgendeinen späteren König. Nein, der Kontext ist eindeutig und klar. Es geht immer um Antiochus. Wie in allen anderen Kapiteln es immer um Antiochus geht, geht es auch in Kapitel 11 immer um Antiochus, kein anderer. Und die Ausleger, zum Beispiel Moses Stewart und auch dieser lange Kommentar und viele haben das ganz richtig erkannt. Es geht tatsächlich um die letzten Unternehmungen des Antiochus des Vierten und um seinen Tod. Wir wollen uns diese Verse genauer ansehen. Es gibt übrigens, wenn Sie das wissen möchten, es gibt übrigens auch geschichtliche Berichte über Antiochus, die nicht in der Bibel stehen und die von gewissen Geschichtsschreibern sind, zum Beispiel von Polybius und von Justin und von Livius und von Josephus. Es sind vier verschiedene Berichte über diese Zeit. Keiner berichtet jetzt ganz genaue Details, denn man weiß nicht die einzelnen Details von allen Etappen des Antiochus, aber man weiß doch einiges. Man weiß auch, wie er gestorben ist. Und auch das Makkabäerbuch sagt ganz genau, wie er gestorben ist. Wir kommen gleich darauf hin. Ein Ausleger schreibt, tatsächlich haben uns weder Appia, Polybius, Justin, noch Livius, noch Josephus Einzelheiten über diesen letzten Krieg des Antiochus überliefert. Keiner hat alle Einzelheiten es heißt hier, es sind uns nur Zusammenfassungen und Reststücke und Bruchstücke von diesen Schriftstellern erhalten. geblieben. Kein Wunder also, wenn wir nichts Genaues wissen über Antiochus sein Ende. Nun, wir dürfen aber eines wissen, dass das Wort Gottes stimmt. Und wenn das Wort Gottes sagt, dass er so gestorben ist, dann müssen wir also das akzeptieren. Und nicht gleich denken, das berichtet jetzt über einen anderen König. Nein. Dieser letzte Kriegszug, den Antiochus hier zuerst gegen Ägypten und dann gegen Israel getan hat, der war nicht so blutig wie die vorigen, weil mittlerweile waren ja die meisten Juden schon auf der Seite von Antiochus. Das Land war bereits unterworfen und unterdrückt. Es gab also schon ganz viele abgefallene Juden, die ihm anhingen. Aber es gab doch noch Schlachten, Kämpfe gegen Judas Makkabäus. Und von daher ist das alles, was hier berichtet ist in der Bibel, als Voraussage, als Weissagung auf Antiochus, alles dürfen wir genauso nehmen, wie es hier steht. Wir gehen den Text entlang. In Vers 41 heißt es, viele unterliegen und kommen zu Fall. Vers 40, der König des Nordens wird wie ein Wirbelwind gegen den König des Südens heranstürmen. Hier ist die Rede davon, dass es nochmal zu einem Zusammenstoß kommt zwischen dem König von Ägypten und Antiochus. Vers 40 in der Mitte, mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen, und er wird in die Länder eindringen und sie überschwemmen. Nun, genauso geschah es auch. Er kam noch einmal ins Land Ägypten und auch sogar mit einer Flotte, also mit Schiffen, und kam noch einmal Richtung Ägypten. Und dadurch zog er auch Israel, Vers 41, und er wird ins Land der Zierde kommen. Das war dieser letzte Kriegszug gegen Ägypten. Und dann heißt es, dieser letzte Kriegszug gegen Ägypten, und er kommt vorher durch das Land Israel, hat dort einiges niedergeschlagen, Vers 41 in der Mitte, und viele unterliegen und kommen zu Fall, also auch in Israel müssen wieder viele sterben. Und dann heißt es weiter in Vers 41, aber diese entkommen seiner Hand, Edom, Moab und die vornehmsten der Söhne Ammons.